Herzlich willkommen zum Vorsicht-Spoiler-Podcast.
Herzlich willkommen.
Wir haben den Film Gosford Park gesehen und meine Vermutung, nämlich wenn das so heißt wie Mansfield Park, also Gosford Park, dann geht es vielleicht um adlige Leute, die auf diesem Anwesen sich umtreiben, das so heißt. Und dann geht es halt um diese Leute, wo eine gut betuchte Tochter verheiratet werden muss. Musste jetzt keine Tochter verheiratet werden, aber es waren gut betuchte Menschen auf einem Anwesen namens Gosford. Ja. Also es wurde zwar nie gesagt, dass es so heißt, aber ich nehme mal schwer an, dass das der Name des Anwesens ist.
Der Park, also Gosford weiß ich nicht, hatten wir schon gesagt, das ist der australische Stadt und Park ist der Nachname von Clive Owen in dem Film.
Meinst du, vielleicht ist Gosford sein Vorname? Nein.
So weit sind wir noch nicht.
Ich würde, glaube ich, einfach sagen, so heißt das Anwesen.
Ja. Gut.
Gut, es ist ein schönes englisches Anwesen, wie man es halt kennt. Und wir begleiten eine Magd, man sieht es schon so ein bisschen aus ihrer Sicht, die Mary oder Maria mit irgendeinem schottischen Namen, den man nicht aussprechen kann. Und deshalb nennt sie auch ihre Herrin nur Mary oder Mary. Mhm. Und ihre Herrin ist gespielt von Maggie Smith, eine gut betuchte ältere Dame, die zu Besuch geht bei jemandem, mit dem sie verwandt ist. Sie wird Tante genannt. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Ja, und schon auf dem Weg dahin kreuzen die ein Auto, wo ein berühmter Schauspieler drin sitzt, der da auch hinfährt, weil ja, der ist ebenfalls verwandt mit den Leuten, die diese Party schmeißen. Oder es ist nicht eine Party, sondern halt so ein, ja, ein Wochenende, wo die jagen gehen.
Ein Hollywood-Schauspieler.
Genau, ein britischer Hollywood-Schauspieler ist unterwegs und er nimmt mit einen Hollywood-Produzenten aus Kalifornien, der wiederum auch seinen Bediensteten dabei hat, gespielt von Ryan Phillippe. Der aber komischerweise Schotte sein soll.
Ja,
weil das halt offenbar so ist, dass ein kalifornischer Produzent, der den Sitten und dem Land ein bisschen fremd ist, einen schottischen Bediensteten dabei hat. Dann kommt man da an und es war ein bisschen verwirrend, wer jetzt wer ist und wie die verwandt sind miteinander. Ich habe da bis zum Schluss nicht so durchgeblickt.
Ja, es sind viele Namen, viele Gesichter, da muss man sich erstmal zurechtfinden.
Genau. Relativ bald klar war mal, wer der Hausherr ist, der William, gespielt von Michael Gabon, weiß nicht, den kennt man auf jeden Fall auch aus diversen britischen BBC-Produktionen oder Shakespeare-Verfilmungen oder Jane Austen-Verfilmungen oder Doctor Who oder was auch immer. Aber es war zum Beispiel für mich schon mal unklar, ich habe recht lange gebraucht zu schneiden, wer seine Frau sein soll. Was aber relativ bald etabliert wurde, und deshalb war es vielleicht auch schwierig herauszufinden, wer seine Frau ist, ist, dass er mit allen Frauen so ein bisschen nett umging, nahe kam.
Ja.
Also das wurde recht bald und recht offensichtlich etabliert. Der Hausherr, der toucht alle Frauen
an. Der ist touchy, genau.
Genau.
Der touchy Hausherr, so können wir ihn
der touchy William.
Merken. Touchy William.
Und das, genau, das wurde auch der Markt gleich gesagt am Anfang, pass auf, der Hausherr ist touchy.
Ja.
Dann haben wir seine Frau, die relativ, ja, also die scheint nicht besonders involviert zu sein. Der ist recht, der ist es eigentlich egal alles.
Der ist alles
egal. Zündet ja auch mal einen Joint an, glaube ich.
Ja, ne? Das sah so aus, ja. Hat sie wahrscheinlich von Robert, den Joint hat sie wahrscheinlich von Robert Altman noch in der Hand gehabt. Von der Drehpause hat sich gedacht, komm, bauen wir mit ein.
Dann haben wir, das Hausherrenpaar hat auch eine Tochter. Also die ist, das ist so die einzige, die da vorkommt, die da meiner Jane Austen-Vermutung am nächsten kommen würde, weil die ist noch zu haben, die wäre noch zu verheiraten.
Die Tochter.
Aber es geht nicht darum, dass die verheiratet werden muss.
Wo ich gedacht habe, ist das Helena Bonham Carter? Also aber, die jüngere Version von Helena Bonham.
Ja, aber auf jeden Fall, die Tochter ist auch da. Die spielt nur insofern eine Rolle, dass die vermutlich eine Affäre hat mit einem der Gäste, von dem ich auch nicht genau schnell, wie der zu der Familie steht. Aber der ist auf jeden Fall da mit seiner Frau und der behandelt die ganz fies.
Der fiese Blonde, der seine Frau anschnauzt.
Genau.
Ja.
Und wir wissen, das wird auch gesagt, und diese Infos hat man, weil sowohl die Bediensteten miteinander über die Gesellschaft lästern, sowie auch die Bediensteten dann jeweils in den Räumen, wenn sie ihren Herren und Herrinnen helfen, dabei ihre Klamotten anzuziehen und auszuziehen und Schmuck umzulegen und so, dann reden die halt immer über die anderen und dann erfahren wir diesen Gossip. Mhm. Und wir wissen vom fiesen...
Der fiese Blonde,
der ist pleite und der braucht Geld, beziehungsweise geht es darum, dass der einen Job kriegen soll vom Hausherrn, und die Tochter vom Hausherrn versucht, ihren Vater dazu zu überzeugen, dass er dem fiesen Blonden einen Job geben soll.
Was ein bisschen komisch ist, also irgendwas scheint da zu sein.
Man sieht ja auch gerade am Anfang, dass der fiese Blonde die Tochter irgendwie so zur Seite zieht und ich weiß, knutschen sie dann rum oder sie wollen knutschen und werden gerade unterbrochen von irgendeinem Butler, der durchläuft oder so. Ja, also ich glaube, das wird nur angedeutet, aber ich glaube, das ist auch relativ klar, dass da was läuft.
Ja.
Dann gibt es noch einen anderen Typen, einen Jungen oder Jüngeren, der im ähnlichen Alter sein könnte wie der fiese Blonde, den nenne ich mal den Kleinen.
Ja, der Kleine.
Der in den Sudan gehen will.
The Short Guy.
Und der will auch Geld oder einen Job vom Hausherrn.
Ja.
Aber warum und so? Der ist auch mit seiner Frau da, aber die machen eigentlich nicht viel. Mhm. Also außer, dass der beim Schießen mal knapp am Hausherrn vorbeischießt.
Ja. Das wird auf alle Fälle so eingeführt, dass da einige Figuren auftreten, die Geld wollen.
Genau.
Genau, Verwandte, die Geld wollen von dem reichen, alten, vom Touchy William.
Ja. Genau, auch die Tante, die wir da quasi begleiten, über ihre Zofe, da stellt sich auch heraus, dass die irgendwie ein Taschengeld, oder wie lange sagen wir, halt so einen Geldbetrag, einen Fixen kriegt vom Touchy William.
Ja, eine Allowance.
Eine Allowance, genau. Ja, eigentlich ist das Taschengeld, aber...
Ja, die bekommt Taschengeld. Die kriegt
Taschengeld vom Touchy William, der wahrscheinlich irgendwie ihr Bruder oder so wahrscheinlich ist. Jedenfalls, die kriegt von ihm Geld, aber das will er abstellen und das erfahren wir auch. Also die Tante, der Kleine und der fiese Blonde, die wollen alle Geld von
mindestens
ihm.
Mindestens die.
Oder einen Job. Ja. Dann ist noch Tywin Lannister da.
Ja.
Der Schauspieler, der Tywin, Charles Dance,
ja.
Wahrscheinlich Dance, weil das ist ja ein Brite. Der ist einfach auch noch da, damit es ein bisschen sophisticated ist.
Damit es einfach sophisticated ist, auch genau. Ist, aber sobald du den hinstellst in den Raum, dann schaut es schon mal gleich adeliger aus.
Da weiß man auch, da kriegt noch einer, da stirbt noch einer, wenn der dabei ist. Also die Vertreter des englischen Adels, die schon darauf achten, dass gefälligst man da reingeboren sein muss.
Und allein um
das
diesen,
sind der Tywin und die Tante.
Und der Tywin kann das nur mit diesem einen Blick auf den Hollywood-Produzenten, kann der alles ausdrücken, was...
Der hat so eine adlige Nase.
Ja, finde ich genial. Ja.
Genau, also das ist die Gesellschaft oben im Haus.
Ja.
Was jetzt aber dieser Film auch macht, ist, es geht gleichermaßen um die Gesellschaft unten im Haus, also die ganzen Bediensteten. Ja.
Und der Kameragang nach unten, den fand ich spannend grundsätzlich. Also dann wird dann die untere Gesellschaft genauso dargestellt und bekommt eine tragende Rolle im Film.
Und da geht es einerseits darum, dass da so ein bisschen diese Sitten überhaupt mal etabliert werden. Also dieses, nein, wir nennen dich jetzt nicht bei deinem eigenen Namen, sondern bei uns wirst du angesprochen mit dem Namen deines Herrn.
Ja.
Das sind ja eher so Sachen, die jetzt nicht unbedingt zur Handlung beitragen, sondern halt mehr so dem dienen, diese Art und Weise zu spiegeln, wie das abging damals.
Ist das auch bei Downton Abbey so?
Das ist auch bei Downton Abbey so.
Kann das
gut. Über Downton Abbey können wir gleich noch sprechen. Wir sind jetzt noch dabei, die Figuren kurz mal vorzustellen. Ja. Wir haben also die Spiegelung von oben im Saal, unten auch. Die haben alle Bedienstete dabei. Die eine, die Frau vom fiesen Blonden, die hat keine Zofe dabei. Und deshalb ist es schon, also auch die Bediensteten untereinander finden dann so ein bisschen abschätzig, die hat nicht mal jemanden dabei, weil die hat hochgeheiratet, das wird auch etabliert.
Ja.
Genau, wir haben eben einerseits diese Mary, aus deren Augen wir das so ein bisschen sehen und die auch so das Wissen sammelt, weil sie einerseits mit ihrer Herrin redet und lästert und aber auch alles mitkriegt, was unten geredet und gelästert wird. Dann haben wir die, die Elsie, glaube ich, hieß sie, die Kammerzofe, die Ladies Maid, von der Hausherrin.
Von der Hausherrin, genau.
Genau. Und mit der teilt die Mary das Zimmer während ihrem Aufenthalt. Und die gehen auch zusammen ins Badezimmer, ja, offenbar, und haben da Gespräche miteinander.
Und rauchen in der Badewanne.
Und rauchen in der Badewanne.
Ich finde, das ist was, das sollten...
Oder neben der Badewanne.
Das sollte ich auch machen in Zukunft.
Dann von den weiblichen Figuren her gibt es Helen Mirren, die ist so die Haushälterin. Mhm. Die macht eigentlich, also die kommt jetzt nicht so vor, die ist halt, die geistert so rum und guckt ja streng.
Genau, und sie plant vor allem alles. Sie hat alles im Überblick. Und es wird darauf hingewiesen, wie es toll sie doch ihren Job macht, weil sie doch immer 10 Schritte vorausdenkt.
Genau. Dann gibt es noch die Küchenchefin, also die Oberköchin. Die ist quasi das Äquivalent dazu, aber einfach in der Küche.
Ja.
Und man erfährt, die Köchin und die Haushälterin, die kennen sich schon lange und die haben Beef miteinander, aber man weiß nicht warum. Und man erfährt dann auch, dass die Köchin offenbar schon lange für diesen Hausherrn arbeitet, der nämlich früher vor dem Krieg, also vor dem Ersten Weltkrieg wäre das dann, Fabriken hatte. Und ihr wird unterstellt, ah, dann warst du Fabrikarbeiterin. Und dann sagt sie so abschätzig, nein, so tief natürlich nicht, ich war die Köchin in der Fabrik.
Ja.
Dann gibt es noch den Butler, der eigentlich auch nicht so viel macht, außer rumstehen und halt einfach mal noch besoffen ist. Erstmal ist er besoffen. Es gibt diverse Diener, also Footmen und ja, halt auch noch andere Kammerdiener oder ja, wie man das nennen will, Valets. Dann gibt's Ryan Phillippe, der eben diesen schottischen Akzent aufsetzt, weil er der Kammerdiener ist vom Hollywood-Produzenten, und es gibt Clive Owen, der entweder der Kammerdiener ist vom Tywin Lannister oder vom Schauspieler. Das
ja. Und der wird auf alle Fälle Tywin zugeordnet.
Echt? Okay, dann ist er da.
Weil er ist auch in seinem Raum in irgendeiner Szene mal.
Okay.
Steht da rum.
Gut, dann
kümmert er sich auch um den, ja, um den Schauspieler. Ich weiß nicht, der Schauspieler, der kommt mir recht selbstständig vor. Der saß ja immer am Klavier und der war immer gut drauf.
Ja, aber ob der sich selber Manschettenknöpfe anziehen kann, das wissen wir nicht.
I don't know.
Aber ja, es tut auf jeden Fall nichts. Also wichtig bei Clive Owen ist, er ist recht neu bei diesem Hausherrn, also bei diesem Arbeitgeber, und er gehört nicht zum Haushalt, sondern ja, er kommt mit einem der Gäste mit.
Genau.
Mit wem ist eigentlich egal. Dann gibt es so Momente, wo ich fand ich es eigentlich schon gut gemacht, aber so Sachen, die so als subtile Infos irgendwie reinfließen sollten, fand ich zum Teil nicht so subtil.
Ja, du meinst die Frage von Ryan Phillippe.
Genau, der fragt, wer von euch hat denn diesen Job gewählt oder bei wem von euch waren denn schon die Eltern in diesem Job?
Ja.
Und dann halten sie halt die Hände hoch und dann erfahren wir durch diese Frage, Clive Owen war im Kinderheim, der ja, ist ein Waisenkind gewesen. Aber
einmal das, und es wird nochmal die Info verstärkt, dass so ein Philippi dadurch eine Sonderrolle irgendwie inne hat, die wir noch nicht verstehen.
Genau, und auch halt, dass Zeitpunkt. Er es irgendwie nicht so versteht, wie er sich zu verhalten hat, weil er plötzlich zum Beispiel einfach auftaucht im Wohnzimmer, wo gerade so die ja, Gesellschaft ihre Cocktails trinkt, und er hat ja da nichts verloren, weil er ist nicht da, um zu servieren, sondern
ja,
genau. Und eine andere solche Frage, die gestellt wird, ist die eine Magd, die dann fragt, wie war das denn in der Fabrik früher, wenn eines der Mädchen Probleme hatte, wie wurde das gelöst? Und das war auch sehr offensichtlich, dass sie quasi fragt, was war denn, wenn eine schwanger war?
Ja.
Und dann dient das, also bildet das die Gelegenheit, dass die Küchenchefin etabliert wird, als die hat eben für den Touchy Williams, ja, den fetten Williams, die hat da schon in der Fabrik gearbeitet, und das kam offenbar vor, dass da halt ja, mal jemand schwanger war und man die Kinder weggegeben hat. So, das heißt, wir haben die Infos. Touchy Williams gibt alles an, was er kann,
mhm,
und früher in seiner Fabrik waren gelegentlich mal Mädchen schwanger,
mhm,
und die Kinder wurden weggegeben.
Ja.
Wir wissen, Clive Owen hat keine Eltern und war genau, im Waisenheim.
Genau. Hm. Mhm.
Und er hat ein Bild von seiner Mutter, mhm, die er aber nie gekannt hat. Aber das ja, steht neben seinem Bett, was auch ein bisschen komisch ist, weil er ist ja da nur zu Gast. Also der hat ja jetzt hier nicht sein, also der ist auf Reisen. Und aber er nimmt sein Bild von seiner Mutter, die er nie kannte, mit und stellt es neben sein Bett.
Wie alt war er da wohl, der Schauspieler?
Der Clive Owen?
Schon 40, über 40?
Ja, Mitte 30 würde ich sagen.
Sagen wir mal, ein 40-Jähriger nimmt doch, ist doch normal, dass der ein Bild von seiner Mutter überall
nie mitnimmt kannte. Ja.
Und auf sein Nachtkästchen stellt.
Ja, also das fand ich auch so nicht sehr subtil, sondern einfach, dass es jetzt da platziert, weil es halt da sein muss, damit die Handlung Sinn ergibt. Weil sonst hätte man da auch so einen Knoten, wo es nicht weitergeht. Ja. Dann, also es läuft auch was mit der einen Magd, die wird mal erwischt, dass sie mit einem Mann in der Küche unten ist, aber man sieht den Mann nicht, aber die Magd. Ja. Und man verdächtigt dann da den Touchy William.
Ja.
Die Elsie, die andere Magd, die fasst sich zweimal so verdächtig auf den Bauch.
Ja.
Also die ist vermutlich schwanger.
Ja.
Und die rastet mal völlig aus. Da muss sie aushelfen beim Servieren und die Hausherrin greift den Hausherrn an und die Magd verteidigt ihn. Also die schnauzt dann die Hausherrin so an.
Boah,
die ist dann danach auch natürlich entlassen und geht. Okay, ab da weiß man dann, okay, und der Hausherr toucht sie auch mal so ab. Aber da dachte ich erst noch so, okay, nicht da läuft was, sondern der toucht halt einfach alle.
War das die Szene, wo Elsie, war das die Elsie?
Ja, die Blonde.
Die Blonde, ja.
Elsie heißt
sie. Als sie da den Hund vom Touchy William rumträgt.
Genau.
Und dann hat sie da, sagt sie, Touchy William, ah, du hast hier noch Haare.
Auf der Brust.
Und dann wischt er ihr so über die Brust und dann beim Weggehen sieht man noch, wie er dann so diesen Gesichtsausdruck, diesen Weinstein-Blick aufsetzt.
Aha.
Diesen.
Ja, der lüsterne alte Blick.
Do it like. Genau, okay.
Ja.
Den Do it like Harvey-Blick.
Von dem her ist eigentlich, bei ihm, dass der touchy ist, das wird dir gleich gesagt. Aber dann wird auch klar, okay, der ist immer noch touchy und wahrscheinlich läuft da was mit dieser Magd.
Ja.
Dann wissen wir auch, die Hausherrin, die ist auch nicht viel besser, die macht es einfach subtiler und weniger aufdringlich. Weil die lädt dann schon recht bald auch den Ryan Phillippe zu sich aufs Zimmer ein. Und wir wissen, irgendwas ist komisch mit dem Ryan Phillippe. Der ist, der weiß nicht, was sein Platz ist.
Gut. So. Das war jetzt die Übersicht. Das Who is Who, was so in der ersten Filmhälfte ausgebreitet wird.
Ja, also die erste Filmhälfte, da geht es halt einfach nur darum, erstmal zu etablieren, wo sind wir und mit wem.
Genau.
Dann gibt es die Handlungsstränge, dass das aufgelöst werden muss, was jetzt eigentlich ist mit diesem Hollywood-Produzenten und Ryan Phillippe.
Mhm.
Da dachten wir erst, das ist ein schwules Pärchen.
Ja.
Und der Ryan Phillippe ist eigentlich gar kein Bediensteter, sondern der ist halt sein Alibi, dass er mitreisen kann.
Genau, das dachten wir.
Weil klar ist, der weiß nicht so recht, was er da machen soll. Dann löst sich das noch in der ersten Hälfte auch auf, dass das nämlich es ist kein Bediensteter, aber es ist auch nicht der Partner vom Hollywood-Produzenten, sondern es ist ein Mitarbeiter, nämlich ein Schauspieler, der halt Immersive Research macht, der Method Acting macht und halt mal gucken, wie das so geht. Und der Hollywood-Produzent, der sagt auch beim Dinner in der Hälfte des Films, in der Mitte des Films,
genau,
sein aktuelles Projekt sei, er macht ein Krimi, der spielt auf einem englischen Anwesen auf dem Land, ähnlich wie das hier mit einer Gesellschaft, und jemand stirbt.
Genau, mit dem Unterschied, in seinem Filmprojekt stirbt jemand.
Stirbt jemand und dann geht es darum, wer war's.
Genau.
Und dann wussten wir auch, okay, das passiert jetzt als Nächstes. Also damit war eigentlich dann der Handlungsstrang aufgelöst.
Ja. Und plötzlich hat es auch Sinn gemacht, dass Ryan Phillippe so ein falsches Schottisch gesprochen hat.
Ja.
Das war nämlich nicht einfach nur
schlecht
gecastet oder wir brauchen jetzt halt noch für den amerikanischen Markt einen Teenie-Schauspieler und dann sollte er halt so gut wie es geht Schottisch reden, sondern sein falsches Schottisch hat dann tatsächlich eine Begründung, hat Sinn gemacht innerhalb des Films, anders als bei anderen Filmen, wo Figuren seltsame Akzente haben, die nicht erklärt werden, wie zum Beispiel
Knives Out,
Daniel Craig mit seinem Südstaaten-Akzent.
Genau.
Habe ich bis heute nicht verstanden, was das heute.
Ja, dann haben wir den anderen Handlungsstrang, ist natürlich dann, wer hat den Touchy William umgebracht?
Genau, also wir sind jetzt bei der Hälfte des Films.
Genau.
Dann, was passiert eigentlich? Plötzlich geschieht das, was vorher der Hollywood-Produzent in seinem Film angesprochen hat, nämlich es geschieht ein Mord und tatsächlich geschieht ein Mord. Und dann gibt es diese Szene, wo man unbekannte Füße sieht, die da sich rausschleichen, andere Schuhe anziehen und dann sich in die Bibliothek, ins Arbeitszimmer reinschleichen und den Touchy William dann von hinten
von vorne
erstechen. Was? Wie meinst du?
Das Messer hatte er ja dann von vorne in der Brust. Aber die Filmaufnahme, wie sich jemand anschleicht, war von hinten.
Ja, nee, der hat ja auch so von vorne gestochen.
Genau.
Das stimmt schon.
Okay. Ja, und kurz davor wissen wir auch, okay, die Haushälterin kam rein und hat dem Touchy William eine Tasse angeboten. Und das hat er ja aus der Hand geschlagen.
Genau, er hat nicht den Kaffee getrunken.
Und wollte einen Whisky haben.
Er wollte unbedingt den Whisky.
Genau, der Touchy William ist tot. Eine der Damen aus dem Wohnzimmer geht, ihn will holen gehen und dann hört man den obligaten großen lauten Schrei.
Ja.
Und dann kommen alle in die Bibliothek rein, sehen den Toten dort auf dem Tisch, ja, kopfüber auf dem Tisch liegen und eine fällt in Ohnmacht.
Ja.
Und dann gehen sie zurück ins Wohnzimmer. Nee, ich glaube, dann gehen sie ins Bett. Am nächsten Morgen frühstücken sie gemeinsam, die Hausherrin geht aus, rein. Das ist eigentlich halt back to business.
Ja, aber Moment, also es gibt diesen Bruch im Film, dieser Mord. Es ist natürlich eine krasse Wendung im Film. Mhm. Und die wird vorbereitet durch einige Minuten, die ich schon ziemlich cool fand. Da war erstmal die Musik plötzlich im Vordergrund. Da war der Schauspieler, der gesungen hat. Und das ganze Haus war begeistert. Und die Bediensteten lagen auf den Treppen und haben getanzt. Und haben einfach mal für ein paar Minuten ihr hartes Leben vergessen, haben einfach nur Musik gehört. Ja. Und das war praktisch auch die Szene, wo dann die Vorbereitung getroffen wurde für diesen Bruch im Film. Man hat nämlich gesehen, wie plötzlich sich Leute entfernen aus der Szene, aus dem Blickfeld. Der Butler, der sagt, er muss mal eben eine rauchen gehen. Dann der fiese Blonde, der sich rausschleicht. Dann der Short Guy, der sich auch rausschleicht. Es verschwinden plötzlich Leute. Dann fragt man sich natürlich, okay, was ist da? Wer ist sonst noch unterwegs? Clive Owen, der war in seinem Zimmer unten gelegen, glaube ich.
Oben.
Achso,
oben. Die Zimmer sind oben.
Achso, okay. Also er lag in seinem Zimmer. Dann, wer ist noch?
Ryan Phillippe,
der sowieso ständig hin und her läuft. Und dann geschieht dieser Mord. Und dann ist natürlich dann kommt die Agatha Christie-Frage, who did it? Who done it? Es gibt sogar ein Filmgenre, das heißt Whodunit, ein Whodunit-Film. Jetzt wird der Film zu einem Whodunit-Film. Jetzt sind wir ja praktisch in der zweiten Hälfte des Films. Es kommt eine neue Figur hinzu, der Kommissar.
Ja, ich weiß gar nicht, Inspektor, der Polizist, der Inspektor, Stephen Fry.
Kommissar?
Ja.
Als Deutscher würde ich sagen Kommissar.
Okay.
So heißen die auch in
Tatort.
Tatort, genau. Okay. Und er hat seinen Gehilfen dabei, den Dexter.
Ja.
Jetzt geht es darum, wer hat diese schreckliche Tat begangen. Und ja, das ist der Humor, den jetzt Peter Altman herausarbeitet. Nämlich, die machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. The show must go on.
Ja, und sowieso ist eigentlich der Inspektor, der kommt, der trägt nicht so viel zur Handlung bei. Der zitiert halt Leute dann zur Befragung irgendwo hin und die sagen dann halt, nö, ich hab, also nein, ich war's nicht. Und die alte Tante, also da werden halt Loyalitäten nochmal gezeigt, dass natürlich dann auch die Bedienstete von der alten Tante sich beweisen kann, dass sie eben eine gute Angestellte ist, weil sie dann eben nicht dem Inspektor sagt, ja, es geht um Geld, auch bei ihr, sondern sagt, nee, ich weiß von nichts. Aber der Inspektor löst ja den Fall dann nicht. Also der Inspektor sind ja eigentlich wir, weil wir versuchen, den Fall zu lösen als Zuschauer und zusammenzusetzen, was wir wissen.
Ja, beziehungsweise der Inspektor müsste so sein wie wir, der müsste kritisch hinterfragen, aber der Inspektor als Figur macht es dann nicht. Er ist ein bisschen verwirrt, er weiß, da gibt es auch eine Szene, wo er rausgehen will und dann will er nach rechts gehen und sein Gehilfe, der Dexter, der eigentlich die Sachen viel besser im Blick hat, der sagt, nee, in die andere Richtung. Und auch die Fragen vom Inspektor sind nicht zielführend.
Er fingert auch rum an den Whisky-Sachen und dann sagt der andere Typ, nee, die haben wir noch nicht auf Fingerabdrücke. Ja. Und das wissen wir ja dann aber auch, okay, die Hausherrin hat ja da dem Hausherrn, bevor er gestorben ist, noch einen Whisky ausgeschenkt.
Ja, genau. Also
zumindest da wäre dann die... Ich glaube, da sind wir jetzt schon bei einem Interpretationsteil eigentlich, dass da auch wieder gezeigt werden sollte, dass es eben, dass in so einem Haushalt eben nicht nur die feinen Leute sind, sondern auch die ganzen Bediensteten. Weil der Inspektor verdächtigt erstmal schon gar keinen von denen, von den Bediensteten. Und er sagt auch, nein, wir befragen hier nur die wichtigen Leute. Nur die, die den Hausherrn in irgendeiner Weise kannten. Ja. Und damit schließt er schon mal alle Bediensteten aus.
Ja.
Und diejenige, durch deren Brille wir eigentlich die Szene beobachten oder den ganzen Film beobachten, ist diese Miri Mary Magd, die in beide Welten einen Einblick hat, weil sie da einen angehört und bei den anderen immer dabei ist. Und die löst ja eigentlich den Fall, weil die hat alles mitgekriegt. Und für die gibt es eben auch noch die Menschen, die unten sind, weil sie da selber dazugehört.
Genau.
Und weiß dann natürlich, löst sie dann auch den Fall.
Genau, sie löst den Fall. Die erkennt nämlich, dass Clive Owen weiß, dass sein Vater der Touchy William ist.
Genau, aber er weiß nicht, wer seine Mutter
ist. Er weiß aber nicht, wer seine Mutter ist.
Genau. Aber seine Mutter weiß, dass er ihr Sohn ist, weil sie sich auf dem Foto erkennt, dass er auf seinem, so sehr auffällig, auf seinem Nachttisch
platziert hat. Genau, und da haben wir dann erfahren, dass die Mutter Helen Mirren ist, die
Haushälterin.
Haushälterin, Chefin, Haushälterin, ja.
Genau, also die Auflösung ist, der Touchy William hat einfach reihenweise Frauen geschwängert, früher schon, und die Kinder, die wurden dann jeweils weggegeben. Und zwar nicht in ein besseres Leben, sondern ins Waisenhaus.
Ja.
Was aber sie auch erst da schnallt, dass das eben, also sie hat es auch erst erkannt, als sie dann gemerkt hat, dass der Clive Owen ihr Sohn ist, dass eben mit ihrem Kind damals nicht, dass das nicht wegadoptiert wurde in eine gute Familie, wie man es ihr damals gesagt hat, sondern es wurde ins Waisenhaus gegeben. Und der Beef, den sie hat mit der Küchenchefin, ist, das sind Schwestern, die hatten beide ein Kind vom Touchy William. Die Schwester hat es behalten, aber da ist es gestorben.
Genau.
Ja, und dann löst sich das auf.
Ja. Und dann sieht praktisch die Mutter, sie sieht ihr nach über 3 Jahrzehnten ihren Sohn wieder. Und als sie ihn erkennt, geht er schon wieder. Und dann ist sie dann am Schluss ja auch so traurig und so
fertig. Ja, das Tragische ist, sie kann ihm ja nicht sagen, ich bin deine Mutter, weil sie hat ja den Hausherrn getötet. Sie hat ihn vergiftet.
Das stimmt, das ist.
Und der Clive Owen, und zwar hat sie ihn.
Eine wichtige,
und zwar hat sie ihn getötet, um ihrem Sohn vorzugreifen, weil sie irgendwie geschnallt hat, der ist hier, um den Vater zu töten. Und sie hat es quasi vorweggenommen, damit er kein Mörder ist.
Deswegen, meinst du?
Ja.
Das ist jetzt eine Interpretation?
Nee, sie hat ja, glaube ich, auch gesagt, selbst wenn er erwischt wird, er hat eine Leiche erstochen.
Ja.
So hart werden sie ihn dafür nicht, weil das Wissen, das weiß ja dann auch, dafür ist der Inspektor vielleicht gut. Der kommt drauf, dass er sagt, okay, der war schon tot, als er erstochen wurde. Da war kaum Blut, das rausgelaufen ist. Und er wurde vergiftet. Und das war auch sehr, sehr, sehr auffällig, dass in vielen Einstellungen sehr am Anfang schon gut abgefilmt wurde, dass da über Flaschen rumsteht, wo Poison draufsteht.
Poison,
genau. Ja. Ich fand es jetzt echt so zum Teil sehr, sehr in your face, die subtilen Hints, aber
letztendlich. Sonst machen. Also
oder muss wie soll ich sagen, man muss es, oder also wir haben es eigentlich schon erraten, bevor der William überhaupt gestorben ist, haben wir schon gesagt, sie ist die Mutter, weil sie so auffällig auf dieses Bild drauf geguckt hat. Das ist klar, aber okay, sie oder irgendwie jemand, der sie kennt. Also sie ist entweder die Mutter oder sie ist diejenige, die der Mutter das Kind weggenommen hat und weggegeben hat. Und dann, das macht den Clive dann zum Sohn vom Touchy William. Das haben wir schon durchschaut, bevor der überhaupt gestorben, also in der Hälfte des Films.
Ja.
Und dann war nur noch klar, oder musste nur noch zusammengefügt werden, was jetzt wer wie miteinander verwandt ist oder wer jetzt hier wen zuerst umgebracht hat.
Ja. Aber eigentlich sind ja 2 Morde passiert. Und ich frage mich jeweils, was sind die Antriebe?
Wie 2 Morde? 2 Mordversuche?
Sagen wir mal 2 Morde, aber einer davon war der tatsächliche Mord, weil der zweite, nämlich der Mord von Clive Owen, war gar keiner, weil die Leiche schon tot war.
Aber du meinst auf die gleiche Person?
Auf die gleiche Person, ja, genau. Ja. Mhm. 2 Morde auf die, also die gleiche Person ist 2-mal gestorben, umgebracht worden. Und was war jeweils der Antrieb der Mörder? Das erste war, oder sagen wir mal das zweite, Clive Owen. Da können wir sagen, er war sauer auf seinen Vater, weil er einfach weggegeben wurde und praktisch wie Dreck behandelt wurde und er musste sich irgendwie durchs Leben schlagen um irgendwie über die Runden zu kommen und ja, muss halt jetzt als Bediensteter leben, quasi als moderner Sklave, während sein Vater hier den Big Fat Touchy William spielt. Mhm. Und kann man sagen, das reicht als Mord?
Mordmotiv.
Mordmotiv. Aber das war das Mordmotiv,
das so wurde es ja
so dargestellt.
Aber eigentlich ja, eigentlich schon schwach, weil es wird ja eigentlich nie gesagt, er hatte es so schlecht. Er sagt halt einfach, er ist immer, weiß nicht, was oft. Oder er sagt auch mal, er wird gefragt, hast du Heimweh oder so? Und dann sagt er, wenn man kein Heim hat, kann man kein Heimweh haben.
Ja.
Also der ist so ein bisschen entwurzelt, das wird schon etabliert. Aber
ja.
Also dass ganz er jetzt so klar, die Wut auf den Vater, den er da irgendwie rausfindet, ist nicht ganz so nachvollziehbar.
Das wurde mir auch nicht ganz so klar. Und ich finde auch, dass die Haushälterin, also quasi die Mutter, den Touchy William umgebracht hat, das fand ich auch nicht ganz so nachvollziehbar. Weil eine Möglichkeit, also du sagst, sie hat es getan, um ihren Sohn zu schützen.
Ja.
Ich glaube eher, sie hat es getan, weil es gab dazu auch ein Gespräch, da habe ich aber auch wegen der Sprachbarriere Englisch ein paar Brocken nicht verstanden. Aber es ging darum, dass sie das Kind damals abgegeben hat und es wurde versprochen, dass er adoptiert wird, sprich in gute Hände übergeben wird. Und dann sieht sie ihn wieder als Bediensteten. Und das fand sie dann so schlimm, dass sie gesagt hat, ihr das Versprechen wurde praktisch gebrochen vom Touchy William.
Ja.
Und deswegen hat sie ihn umgebracht.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich beides. Also das Ding von, weil jetzt sie hat den Sohn erkannt und sie hat erkannt, der hat jetzt was vor, weil sie auch wusste, ein Messer fehlt. Dass die da durchschaut hat, der will den umbringen und deshalb hat sie es gemacht, bevor er es tun konnte, damit er nicht zum Mörder wird.
Ja.
Einerseits und andererseits die ganze Story von er hat sie schlecht behandelt, das wäre ja ein Motiv, wenn schon. Aber dann erstaunt mich, warum ist sie dann bei ihm geblieben? Also warum hat die weiterhin für ihn gearbeitet? Weil er hat sie ja vergewaltigt offensichtlich.
Ja.
Und sie hat ein Kind von ihm gekriegt und weggegeben und er ist nicht dazu gestanden. Also sie musste so oder so ihr Kind weggeben. Und natürlich auch dieses Ding von, okay, das hat dann auch nicht gestimmt mit dem guten Adoptionsplatz.
Ja.
Das, ja, ich glaube, die beide Sachen zusammen.
Mal gucken, was unsere oder deine Zuhörer sagen. Vielleicht haben sie da auch noch
Also das ist meine Interpretation dafür.
So,
aber das stimmt beim Sohn, was jetzt das Motiv... Ich fände es nachvollziehbarer, wenn er sagt, das Motiv ist, mein Vater hat meine Mutter vergewaltigt und sie ist an den Folgen des Herzschmerzes davon, dass sie mich weggeben musste oder so, gestorben.
Hm.
Oder sowas. Weil er sagt ja die ganze Zeit, die Mutter sei tot. Also er glaubt, die Mutter sei tot bis zum Schluss.
Ach so, aber stimmt. Ah ja, das habe ich vergessen.
Und das ist ja eben die Tragik darin, dass die Mutter dann endlich ihren Sohn kennenlernt, aber sie darf sich nicht offenbaren als die Mutter, weil sie diesen Mord begangen hat, der vertuscht bleibt, aber halt nur so lange, also das wäre ja dann die Riesengefahr, wenn sie sich offenbart ihm gegenüber, weil das dann auffliegen könnte. Andererseits wissen wir ja, es gibt jemand, der weiß, wer der Mörder ist, nämlich die Miri Mary Markt, die dann aber mit dem Clive Owen lieber rumknutscht. Also sie geht hin und stellt ihn und sagt, ich weiß, du hast ihn erstochen.
Ja.
Und dann knutschen sie rum, weil...
Sie war so eine Art heimliche Verehrer von ihm. Aber das hat man nie vorher so...
Nee, ich glaube, die haben sich zwischendurch mehr so ein bisschen angeguckt. Aber das war ein bisschen weit hergeholt. Und auch so generell, die war ja jetzt nicht so dumm. Also warum, wenn du gerade durchblickst, okay, ich weiß, wer den Mord begangen hat, dann gehst du doch nicht zum Mörder ins Zimmer, wo du mit ihm allein bist und sagst ihm, ich weiß, du hast den umgebracht. Weil dann logischerweise wärst du dann als Nächster dran.
Es war vielleicht auch,
aber
keine Ahnung.
Ich glaube, es ist einfach erstens dramaturgisch, dass der Fall aufgeklärt ist für uns als Zuschauer, weil der Inspektor macht es ja nicht. Also der Film endet ja nicht damit, dass jemand in Handschellen abgeführt wird.
Genau.
Und andererseits geht es ja eben in diesem Film, also ich würde dieses Who-Did-It-Genre würde ich jetzt eher als zweitrangiges Element sehen.
Natürlich,
in diesem Film. Es geht eigentlich in dem Film darum, diese Gesellschaft zu zeigen, und zwar eben inklusive der Gesellschaft, die diese Adels-Wohlstandsgesellschaft überhaupt ermöglicht, auch zu spielen. Und da können wir jetzt über Downton Abbey reden,
Ja.
Weil da natürlich schon, also du hast da unten bin nie geguckt und tust so, als wäre das ganz, ganz schlimm und willst es sicher nicht mit mir gucken. Ich hatte, und das dafür fand ich es jetzt eigentlich ganz passend, dass du diesen Film ausgewählt hast, ich hatte die ersten Jahre, die ich nach Berlin gekommen bin, war ich über Weihnachten immer auch hier und habe gearbeitet oder als ich noch studiert habe, halt saß ich zu Hause und hatte Sturmfrei in meiner WG und habe da irgendwie so die Tradition entwickelt, dass ich über die Feiertage einfach Downton Abbey gebingewatcht habe.
Das ist eine Serie?
Ja, ich glaube, es sind 6 Staffeln und noch ein Film. Und da geht es auch eben genau darum, dass so eine adlige Familie mit schönem Sitz auf dem Land irgendwo in England dieses Anwesen verwalten muss und das offenbar doch nicht so revolutionäre daran ist eben auch, dass es genauso auch um die Bediensteten geht, die dieses Haus im Schwung behalten und nicht nur um die Adelsfamilie.
Genau, da können wir sagen, da haben sich die Serienmacher Gosford Park erstmal angeguckt.
Ja, beziehungsweise waren sie immer auch daran beteiligt. Also ich habe gesehen, ja. Julian Fellowes, der Writer, der Autor von Downton Abbey, war auch hier der Autor. Und ich denke mittlerweile, ja, also wenn du diesem Film... Wie viele Punkte gibst du dem Film?
Ich gab ihm zu Beginn, habe ich mir gedacht, 8 Punkte. Also eigentlich habe ich mir gedacht, stimmt alles. Es ist der Film von einem Großmeister, 10 Punkte, aber ich erkenne nur 8, weil die anderen beiden sehe ich nicht, weil ich bin mehr so Normalo, der die höheren Sphären des Filmschaffens da nicht erkennen kann. Also aber 8 auf alle Fälle.
Also ich gebe
selbst
dem
nach
Film,
der Besprechung jetzt.
Gebe ich gebe dem Film 7, aber ich gebe noch einen Punkt drauf für Maggie Smith.
Okay.
Also auch 8.
Also auch 8.
Ja.
Okay, gut.
Aber wenn du den Film jetzt gut fandest, dann können wir echt mal Downton Abbey gucken.
Ja, weil ich
es
muss
ist
sogar sagen,
eigentlich das Gleiche. Es ist das Gleiche. Also und ich finde auch bei Downton Abbey ist halt eine Serie, da kann man sich die Zeit auch mehr nehmen, die Leute überhaupt mal vorzustellen. Ja. Dass das jetzt in der ersten Hälfte dieses Films passiert ist, aber trotzdem halt nicht irgendwie... Also die meisten der Leute, die davor kamen, die auch noch da waren, die waren halt dann doch irgendwie so Beigemüse. Und es war auch schon relativ klar, wer von den Leuten, die man da sieht, jetzt wichtige Rollen spielen, weil das waren halt einfach die, die mit bekannten Schauspielern besetzt waren.
Ja.
Also eben, ich würde jetzt sagen, an dich oder auch an unsere Zuhörer, wer jetzt Gosford Park gut fand, und zwar, also wenn man Gosford Park gut fand, weil es, also den Sherlock Holmes, Agatha Christie Aspekt, wenn man den Aspekt gut fand, dann würde ich sagen, guck Knives Out oder eben lest Agatha Christie oder Sherlock Holmes. Wenn einem an diesem Film jetzt nicht nur das, wer war's, gefallen hat, sondern dieses, wie funktioniert so ein Haushalt in so einem Anwesen und wer ist da mit wem verbandelt und wer hat welche Interessen und wer lästert über wen und was sind hier die Kommunikationswege, wie so ein Gerücht sich dann verbreitet oder was sind auch eben die Interessen dahinter, dass jetzt der dem heiraten muss oder da aufpassen muss, dass der nicht mit dem erwischt wird und so, dann guckt besser Downton Abbey. Ich möchte einfach zufügen, wenn ich hier Werbung mache für Downton Abbey. Downton Abbey hat dieser Aspekt, also eigentlich hat Downton Abbey alles, was Gosford Park auch hat. Also Gesellschaftsdarstellung und Krimi-Sachen und halt Gossip, wer mit wem, solche Geschichten. Zusätzlich, und was hat mir hier gefehlt, oder klar, hat mir jetzt nicht gefehlt, dass ich finde, das hätte es noch gebraucht, aber das war da nicht drin, ist aber bei Downton Abbey drin, ist, dass es auch so in den geschichtlichen Kontext noch mehr eingebettet ist in der Zeit, in der es spielt.
Ja.
Also Downton Abbey geht halt dann auch noch durch den Ersten Weltkrieg und dann siehst du halt, wie sie es zu einem so ein Zentrum einrichten im Haus, wo dann die verwundeten Soldaten kommen, um sich zu erholen und so.
Ja.
Und wie die Monarchie an Macht verliert und also, es ist mehr noch, es ist natürlich auch fiktionalisiert, es sind nicht echte Geschichten, die da erzählt werden, aber es findet in einem zeitgeschichtlichen Kontext mehr statt, wo man, finde ich, auch noch so ein bisschen Geschichte vermittelt.
Ja, aber natürlich, aber da hast du ja auch die Zeit dafür
klar.
In der Serie. Und die Zeit hast du nicht in Gosford Park und es ist eine gute Entscheidung, dass sie gar nicht erst versucht haben,
richtig.
Jetzt auch noch Krieg und Politik irgendwie noch einzubauen.
Da war ja auch kein Krieg. Das Einzige, was war, ist, dass ein Bild da hing vom König, beziehungsweise vom vorletzten König.
Genau.
Genau. Gab es denn, also ich überlege mir immer, wenn ich so über einen Film urteilen soll, gäbe es denn Sachen, die man hätte weglassen können? Also ein stimmiger Film wäre ja eigentlich so, dass man sagt, mir fällt nichts ein, was jetzt überflüssig war. Und ich muss sagen, bei dem Film, doch, da könnte ich mir jetzt schon sagen, zum Beispiel gab es Figuren, die waren jetzt nicht nötig, dass die auch noch, das waren halt dann so eher Statisten, aber dafür, dass es quasi dann Statisten sind, also zum Beispiel, also es gab unter Deck, bei den Bediensteten gab es Leute, die einfach rumgewuselt sind, die auch da waren. Das waren Statisten, die haben nicht gestört, weil da wurde nie, da wurde nie suggeriert, dass man jetzt wissen müsste, wer die sind. Aber bei den Gästen, da gab es eben Leute wie Tywin Lannister oder auch diese zwei jungen Typen, die mit dem Auto irgendwie zu spät ankommen, die waren für die Handlung völlig irrelevant. Ja. Die waren einfach Beigemüse, die waren auch noch da. Also ich würde sagen, man hätte streichen können, die zwei jungen Typen.
Ja, die zwei Jungen, die noch dazu kamen, habe ich nicht verstanden.
Weil die waren eigentlich nur da, um halt noch, das war auch too much eigentlich. Es hat sich dann irgendwie noch so in den letzten zwei Minuten oder so, wurde noch klar, okay, der eine von den beiden Typen, das wäre jetzt so der Anwärter gewesen, dass der die Tochter heiraten soll. Und der andere Typ von den beiden war der, der halt was mit der Magd hatte in der Küche, wo man erstmal noch den Hausherrn verdächtigt hat. Ja. Also die haben halt noch aufgefangen, was irgendwie noch offen war an Loose Ends. Ja. Aber sonst, die hätte man weglassen können. Und dann wäre es, weil als die aufgetaucht sind, habe ich mich gefragt, wer ist das jetzt noch? Muss ich jetzt auch noch wissen. Also da war es dann eher ein verwirrendes Element.
Was, bist dass du die bei auch den noch beiden noch?
Ja.
Na ja, ist klar, die hätte man nicht.
Die hätte man streichen können. Und dafür halt die Zeit, die fünf Minuten Zeit, die die gekriegt haben, hätte man brauchen können, um halt irgendwie eine der anderen Figuren noch ein bisschen besser ausmalen zu können.
Ja, die beiden
haben. Aber das ist ein sehr, sehr schon gesuchter Kritikpunkt. Ich fand es hat jetzt auch also nicht den Film schlecht gemacht.
Ja, also du würdest ihn schon empfehlen.
Ich würde ihn empfehlen. Ich würde ihn vor allem Leuten empfehlen, die Downton Abbey auch schon 50.000 Mal gesehen haben und halt traurig sind, dass es keine weitere Staffel mehr gibt oder keinen weiteren Film mehr gibt, weil das ist, eigentlich ist das der weitere Film. Es sind dann halt andere Leute, aber es geht genau ums Gleiche.
Sehr gut. Also du kannst noch dein Schlusswort anhängen.
Das Fredi hat das Schlusswort. Gut, wir empfehlen den Film mit 2x8 Punkten auf unserer Skala. Aber ihr habt ihn ja jetzt schon gesehen oder wir haben jetzt euch verraten, wer der Mörder ist. Von dem her, too late. Gut, das nächste Mal bin ich dran.
Gut.
Beziehungsweise würden wir uns natürlich freuen. Das war ja jetzt die erste Folge in diesem eigenen Format. Und angestrebt wäre schon das. Also natürlich macht es uns Spaß, einander Filme unterzujubeln. Aber cool wäre natürlich auch, wenn wir Vorschläge von den Zuhörern kriegen würden, welche Filme wir uns anschauen sollen, wo dann keiner von uns beiden jetzt groß sich vorbereitet oder schon was weiß drüber. Das wäre doch toll. Also gerne Vorschläge schicken. Ich habe noch keine eigene Mailadresse oder so eingerichtet. Ihr könnt euch gerne melden an meine andere Podcaster-Mailadresse. Es wäre zebipod@gmail.com. Schreibt es auch nochmal in die Shownotes. Oder auf Instagram oder auf Twitter über die Nachrichtenfunktionen könnt ihr euch auch gerne melden. Auch da bin ich @zebipod. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal.